als das bewachte Grab Jesu am Ostermorgen ganz plötzlich leer war, die römischen Soldaten, die extra als Wachen davor gestellt wurden, durch einen Engel zu Boden fielen. Da am Ostermorgen, als Jesus auferstanden ist, genauso wie er es vorhergesagt hatte, da waren die Obersten der Juden selbst völlig schockiert. Sie hatten so viel Vorkehrungen getroffen, dass Jesus ans Kreuz gebracht wird. Sie hatten sogar ein Siegel an den Stein machen lassen. Und jetzt ist das Grab leer. Der Leib Jesu war nicht zu finden. Und sie konnten ihn auch nicht ausfindig machen. Aber sie wollten auch nicht daran glauben, dass er wirklich lebt nach seinem Wort. Um ihren Einfluss auf das Volk nicht zu verlieren, beraten sie sich ganz zügig und kommen zu einem Plan. Was ist ihr Plan? Wir verbreiten ein falsches Gerücht. Sie rufen die Soldaten und sie geben ihnen Geld und fordern sie auf zu sagen, dass Jesu Jünger den Leib heimlich gestohlen haben, während sie schliefen. Und der Apostel Matthäus, er macht diese traurige Bemerkung in Matthäus 28. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Irgendeine erdachte Geschichte, ein Gerücht, ein Gerede, und es verbreitete sich. Ein Gerücht kann ein sehr mächtiges Mittel sein, um jemanden zu schaden. Und darum wird es in dieser Welt vielfach verwendet. Fake News wird es heute überall genannt. Falsche Behauptungen, falsche Tatsachen, die schnell die Runde machen. Und oft werden ganz gezielt und böswillig zum Schaden Gerüchte verbreitet. Also sie werden benutzt mit Vorsatz. Jetzt gerade bei den politischen Wahlen, da kann man das in aller Öffentlichkeit verfolgen. Ja, sobald nur irgendein Gerücht einmal herumgeht, da kann es ganz, ganz schnell den Ruf schaden. Der Raub des Leibes, das war das erste Gerücht der Gottlosen gegen die Christen. Ein böswilliges Gerücht, um die Glaubwürdigkeit zu zerstören. Allerdings gibt es auch Gerüchte und falsche Behauptungen, die gar nicht böswillig geplant sind, sondern durch Missverständnisse, durch Unachtsamkeit, durch Leichtfertigkeit entstehen. Von einem solchen Gerücht geht es in unserem Predigtext heute Morgen. Und ich denke, man kann sagen, es ist wohl das erste falsche Gerücht im Kreise der Christen nach der Auferstehung. Nun, was war wohl das Thema des ersten Gerüchts der Christen? Was war wohl das erste Thema, das sie falsch verstanden haben und es zu einem irrtümlichen Gerede kam? Nun, natürlich ist das Thema die Endzeit. Die Endzeit. In den letzten knapp 200 Jahren hat wohl kein Thema die christlichen Gemeinden so kontrovers diskutieren und rätseln lassen wie das Thema der Endzeit. Vor allem durch das Aufkommen und durch die Ausbreitung des Dispensationalismus Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch das Neue Testament, es beschreibt uns bereits einige Gerüchte und verkehrte Ansichten bezüglich der Endzeit, die schon ganz, ganz früh entstanden. Die Jünger, sie fragten schon bei der Himmelfahrt, als Jesus gerade in den Himmel auffahren wollte, wann Jesus denn das Reich Israel wiederherstellt. Ja, also noch eine falsche Vorstellung von der Endzeit, wenn man so will. In Korinth, da ging das Gerücht um, die Auferstehung sei schon geschehen. Ist halt einfach alles nur geistig zu verstehen. Oder in Thessalonik, da hörten einige auf zu arbeiten. Warum? Weil sie dem Gerede glaubten, Jesus kommt in den nächsten Tagen wieder. Also müssen wir auch gar nicht mehr arbeiten. Im Grunde ist der Tag, der letzte Tag, schon da. Die erste Erwähnung eines solchen Gerüchts finden wir aber bereits im engsten Kreis der Jünger am See Tiberias. Und das ist unser Predigttext heute Morgen. Wir lesen aus Johannes 21, die Verse 20 bis 23. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder. Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Hier ist also das erste Endzeitgerücht der Christen. Was war das Gerücht? Das ist der erste Punkt. Was war genau dieses Gerücht? Vers 23, es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Jesus spricht hier mit Petrus. Vielleicht haben die anderen Jünger es mitgehört oder von Petrus erfahren. Auf jeden Fall ging das Gerücht unter den Aposteln und in der frühen Gemeinde, unter den Brüdern, das Gerücht umher, Johannes, der Apostel Johannes, der stirbt nicht. Nun, warum ist das ein Endzeitgerücht? Jesus sagte ja, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Und diese Jünger und dann auch in der frühen Gemeinde, sie deuteten es also so, dass Johannes am Leben bleibt, bis Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Johannes wird nicht sterben, sondern lebendig in die Ewigkeit eingehen, weil Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird, um sein ewiges Reich aufzurichten. Johannes selber ergibt sich hier am Ende des Evangeliums alle Mühe, dieses Gerücht zu entkräften und zu erklären. Doch wie es heißt, das Gerücht ist zwar blind, läuft aber schneller als der Wind. Also er konnte das selbst hier am Ende des Evangeliums wirklich gar nicht mehr richtig einfangen. Falsche Gerüchte zurückzunehmen ist wie ein Haschen nach Wind. Wie ein Einfangen von Wind. Und eben dieses Gerücht, es nimmt Johannes hier am Ende des ersten Jahrhunderts auf, weil es sich in Windeseile verbreitet hat. Und deswegen ist es notwendig und hält er es für angemessen, hier noch einmal darauf einzugehen. Übrigens, dieses Wort wurde falsch verstanden. Dieses Gerücht ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Viele Christen in der frühen Gemeinde glaubten, unter anderem aufgrund dieses Gerüchtes ganz fest daran, dass Jesus wiederkommt, noch bevor der letzte Apostel stirbt. Und es gab eine unmittelbare Erwartung der Wiederkunft Christi. Doch als dann auch der letzte Apostel starb, eben jener Johannes im hohen Alter, da waren viele ganz verunsichert und verwirrt. Der letzte Apostel ist gestorben und Jesus ist noch nicht gekommen. Das war ein großer Einschnitt. Der Kirchenvater Augustinus, er berichtete Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus, dass dieses Thema die Leute immer noch bewegte. Sie immer noch nicht drüber hinwegkamen. Da gab es Leute, die zu Augustinus kamen und sie behaupteten, sie wären am Grab von dem Apostel Johannes gewesen in Ephesus, wo er begraben wurde. Und sie hätten gesehen, wie die Erde über dem Grab sich leicht auf und ab bewegt hätte. Daraus schlossen sie, dass Johannes eigentlich noch gar nicht gestorben ist, sondern er schläft einfach nur im Grab. Also kann dieses Wort ja immer noch gelten, dass Jesus wiederkommt, bevor Johannes stirbt. Denn Johannes liegt zwar im Grab, aber er ist nicht so richtig tot. Das Gerücht vom Schlaf des Johannes, es hielt sich bis ins Mittelalter. Obwohl natürlich über dem Grab längst eine Kathedrale gebaut wurde und so weiter. Aber ein falsches Gerücht wurde verbreitet. Und man muss sich mal vorstellen, sogar unter den Aposteln und das nach der Auferstehung. Ein Gerücht wurde verbreitet, das erste Endzeitgerücht der Christen. Nun zweitens, wie kam es zu diesem falschen Verständnis? Wie kam es zu diesem falschen Gerücht? Mangelnde Beachtung der Worte. Johannes, er zeigt uns den wichtigsten Grund für das Aufkommen des falschen Gerüchts auf. Die Jünger haben die Worte Jesu nicht genau genug beachtet. Und das ist ein großes Problem und auch der häufigste Grund falscher Gerüchte und Lehren in der Gemeinde. Eine mangelnde Beachtung der biblischen Worte. Einmal genau hinzuhören, einmal genau zu schauen, was bedeutet dieses Wort? In welchem Kontext ist es gesprochen? Vers 23, es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Halt, stopp, Entschuldigung, das hat Jesus nie gesagt. Johannes erklärt hier auf, ihr habt nicht richtig zugehört. Ihr habt nicht richtig auf das Wort geachtet. Muss ich es euch einmal nochmal erklären? Bevor ihr irgendetwas in die Welt setzt, hört einmal genau zu. Achtet genau auf die Worte. Jesus sprach eben nicht zu ihm, dass er nicht sterbe. Sondern was hat Jesus gesagt? Wenn. Es ist sehr lehrsam. Jesus sagt hier, wenn. Es ist bloß ein ganz kleines Wort. Das Wort hat noch nicht mal großen Inhalt. Es ist eine simple Konjunktion. Aber dieses eine Wort wurde missachtet. Das Wörtchen wenn. Und die Aussage Jesu wurde völlig verdreht und eine ganz andere Lehre daraus gemacht. Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Es macht einen Unterschied, ob das Wenn davor steht oder nicht. Merkt ihr das? Jesus sagt nicht, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Wenn ich will. Das bedeutet auf eine Möglichkeit hin. Grammatisch spricht man von einem irrealen Bedingungssatz. Also das, was hinter dem Wenn folgt, ist noch nicht real. Sondern es ist eine Möglichkeit, die mit einer Bedingung verknüpft ist. Die Bedingung ist, wenn ich will, dass er bleibe. Das ist die Möglichkeit. Johannes zeigt als erstes an, Freunde, ihr habt das Wenn missachtet. Jesus spricht hier in der irrealen Möglichkeitsform, im Konjunktiv. Schaut genau auf das Wort. Achtet genau auf die Einzelheiten. Das macht einen Unterschied. Aber auch die mangelnde Beachtung des Kontextes. Auch der Kontext zeigt, wie diese Aussage von Jesu gemeint ist. Und zwar mehr als deutlich. Jesus spricht davon, dass Petrus, mit dem er ja gerade redet, einen gewaltsamen Tod erleiden wird. Jesus kündigt dem Petrus an, wenn er alt geworden ist, dann wird er gewaltsam hingerichtet werden. Er wird sterben werden. Petrus interessiert sich aber mehr für die Zukunft von Johannes. Er wendet sich um, sieht Johannes und sagt, ja, was ist aber mit dem? Und darauf weist Jesus ihn scharf zurecht. Diese Aussage über Johannes ist im Kontext keine Prophezeiung an Johannes, so wie die des Todes an Petrus, sondern es ist eine Zurechtweisung an Petrus für seine Neugierde. Okay, also der Kontext muss man schon mal wissen, wo ist das hier einzusortieren? Es ist eine Zurechtweisung an Petrus wegen seiner Neugierde. Der Schwerpunkt der Zurechtweisung liegt auf einer rhetorischen Frage. Was geht es dich an? Und einer klaren Aufforderung, folge du mir nach. Das ist der Schwerpunkt dieser Zurechtweisung. Der Kontext zeigt ganz deutlich, in diesem missverstandenen Satz geht es Jesus darum, dass Petrus sich nicht um Johannes kümmern soll, sondern um sein eigenes Leben in der Nachfolge Jesu. Die Aussage dann über Johannes ist eine Bekräftigung der Hauptaussage. Also eine Bekräftigung dessen, was geht es dich an, folge du mir nach. Wie bekräftigt Jesus nun diese Aufforderung? Mit einer Übertreibung. Das ist ein sprachliches Stilmittel. Erinnert ihr euch, wie Jesus mit den Pharisäern spricht? Und da sagt er zu ihnen, ihr siebt die Mücken vom Teller, aber ihr verschluckt Kamele. Nun, das ist eine Übertreibung. Natürlich ist es eine Übertreibung. Aber Jesus will damit etwas deutlich machen. Ihr achtet auf so manche Feinheiten, aber wirklich große Dinge, da geht ihr einfach mit um, als wären sie nicht da, als würdet ihr sie überhaupt nicht beachten. Ihr achtet auf jedes klitzekleine Überlieferung der Väter, auf irgendwelche Traditionen. Aber das, worauf es im Gesetz wirklich ankommt, um Liebe und Glaube und Erbarmen, das beachtet ihr gar nicht. Ihr seid so wie solche, die Kamele verschlucken. In diesem Sinne sagt Jesus auch hier, Petrus, selbst wenn ich Johannes auf absolut spektakuläre Weise eine halbe Ewigkeit gesund und munter am Leben erhalten würde, einfach nur, weil ich es will, gäbe es dir immer noch nicht das Recht, auf ihn statt auf dich selbst zu blicken. Ja, eine Übertreibung. Der Kontext zeigt, wie die Aussage zu deuten ist. Es ist ein Wenn-Satz und der Kontext ist eine Verstärkung der Aussage, es geht dich nichts an. Es gibt aber noch einen anderen Grund für ihr Missverständnis. Mangelnde Beachtung anderer, deutlicher Aussagen zu dem Thema. Es gibt ja Aussagen, die für sich allein betrachtet unterschiedlich verstanden werden können. Ja, auch im direkten Kontext gelesen, es gibt diese dunklen Stellen. Doch ein ganz wichtiges Prinzip der Auslegung ist, dass dunkle Stellen, schwierige Stellen mit den klaren Stellen ausgelegt werden müssen. Sie müssen verglichen werden, wo sagt die Bibel denn etwas ganz deutlich zu diesem Thema, was man gut verstehen kann. Kurz vor Jesu Tod hat er eine beeindruckende Predigt am Ölberg gehalten. Und da ging es unter anderem auch um die Endzeit. Und darin ist auch manches nicht so ganz einfach zu verstehen. Doch ganz deutlich spricht er in diesem Kontext, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Matthäus 24, 36. Okay. Also, beim Thema Endzeit sagt er ganz deutlich, also, die Zeit weiß niemand. Als Mensch hat Jesus trotz seiner vollkommenen Gottheit nicht die genaue Zeit seiner Wiederkunft in sein Wissen, in seine Kenntnis aufgenommen oder beansprucht, sondern der Vater allein. Nicht mal Jesus wusste zu dem Zeitpunkt den genauen Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Und bei der Himmelfahrt erklärt Jesus dann noch einmal den Grund. In Apostelgeschichte 1, Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also ganz ähnlich wie bei der Ermahnung hier an Petrus, es ist nicht eure Sache, es ist euch überhaupt nicht nützlich, es geht euch überhaupt nichts an. Ihr müsst es nicht wissen noch erforschen. Jesus selbst als ewiger Sohn Gottes, der ganz Mensch geworden ist, er war bereit, zugunsten seiner Jünger auf dieses Wissen zu verzichten. Weil er wusste, es dient ihnen nicht, es nützt ihnen nicht. Deswegen hat sogar Jesus als Mensch auf dieses Wissen verzichtet. Und hat deutlich gelehrt, es geht euch nichts an. Mensch, wer du auch bist, Zeit und Zeitpunkte Tag und Stunde der Wiederkunft Christi, es geht dich nichts an. Das hätten die Jünger wissen können. Sie waren dabei, als Jesus das gepredigt hat. Wenn nur der Vater im Himmel die Zeit der Wiederkunft weiß, dann wird Jesus doch wohl kaum ankündigen, dass er noch zu Lebzeiten von Johannes erscheint, oder? Die klaren Stellen müssen die unklaren auslegen. Es gibt noch einen weiteren Grund für solche Gerüchte. Und das ist zu starke Beachtung scheinbarer Hinweise. Ich las neulich in einem Artikel, da nannte es jemand, es gibt so viel gefühltes Wissen. Gefühltes Wissen. Dieses Gerücht, es wurde immer hartnäckiger. Es breitete sich immer weiter aus, je mehr Apostel starben und je älter Johannes wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Äußere Umstände, das, was man sehen konnte, was man beobachten konnte, es schien das Gerücht zu bestätigen. Es passte irgendwie so gut zusammen. Guck mal hier, Johannes, der lebt immer noch. Andere Apostel sind ja schon gestorben. Kann es nicht sein, dass das Gerücht wahr ist, dass er leben bleibt, bis Jesus kommt? Jesus hatte zwar nie gesagt, es widerspricht auch den klaren anderen Aussagen der Schrift, aber es sieht doch so aus, es fühlt sich doch so an, als wenn es wahr ist, oder? Johannes hat schon graues Haar und Falten und die anderen Apostel wurden mit der Zeit einer nach dem anderen hingerichtet. Ach ja, vielleicht stimmt das dann ja wirklich. Das wäre doch schön, wenn das stimmt. Dann kommt Jesus ja in den nächsten Jahren wieder oder in den nächsten Monaten. Natürlich ist auch oft der Wunsch Vater des Gedankens. Die Jünger, sie hatten gedacht und gehofft, dass mit der Auferstehung Jesu die Zeit des Leids und der Entbehrung vorbei ist. Sie hofften auf das Anbrechen des sichtbaren, herrlichen Königreiches Jesu in Israel. Deswegen haben sie ja schon bei der Himmelfahrt darauf ihn angesprochen. Doch Jesus prophezeit Petrus den gewaltsamen Märtyrertod, wenn er alt ist, was noch rund 30 Jahre dauerte. Und es mag sein, dass auch sie, dass sie hofften, so zumindest einen Hinweis auf ein baldiges Ende des Leids und ein baldiges, überschaubares Kommen der Herrlichkeit erkennen zu können. Wenn vielleicht auch nicht genau den Tag oder die Stunde, Johannes ist unser Maßstab. Da können wir dann vielleicht ablesen und errechnen, wann Jesus wiederkommt. Doch wer auf subjektive Bewertung der Umstände und die eigenen Wünsche als Ausleger zählt, der gelangt immer zu falschen Gerüchten. Ja, unser Herz ist immer betrügerisch. Gefühltes Wissen kommt nie zu einer Klarheit. Das Wort Gottes ist die einzige zuverlässige und unfehlbare Richtschnur für Lehre und Leben. Sola Scriptura. Ein dritter Punkt. Was hilft zum besseren Verständnis? An dieser Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, dass es nicht ohne Grund viele verschiedene Gerüchte zum Thema der Endzeit gibt in der Christenheit. Weil es zu diesem Thema tatsächlich einige Aspekte gibt, die nicht ganz leicht miteinander zu verbinden sind. Es gibt einige Stellen, die nicht ganz leicht auszulegen sind, die nicht so ganz leicht zu verstehen sind. Die Aussage Jesu über Johannes in unserem Predigtext ist eigentlich noch ziemlich deutlich. Und dennoch haben fromme und ernsthafte Christen daraus falsche Gerüchte gemacht. Es gibt jedoch Stellen, die scheinen noch viel deutlicher zu belegen, dass Jesus tatsächlich in kurzer Zeit wiederkommt. Jesus spricht am Ende der Offenbarung, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Oder Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und so gibt es noch viele Stellen, die ganz offensichtlich zeigen, hier, Jesus, er müsste doch ganz schnell wiederkommen. Hat er das nicht selber gelehrt? Haben das nicht auch die Jünger inspiriert durch den Heiligen Geist im Neuen Testament gelehrt und verkündet? Gut, vielleicht war es unbegründet zu erwarten, Jesus kommt noch zu Lebzeiten von Johannes wieder. Aber jetzt sind es schon fast 2000 Jahre nach der Auferstehung und er ist immer noch nicht gekommen. Wie ist denn das zu verstehen? Wie lässt sich das denn vereinbaren mit den Aussagen, dass Jesus bald kommt und seine Ankunft nahe ist? Auch hier ist es sehr wichtig, genau zu schauen, was die einzelnen Stellen tatsächlich aussagen. Also das, was die Jünger bei diesem Gerücht über Johannes falsch gemacht haben, in der gleichen Gefahr und in der gleichen Herausforderung stehen wir auch. Am wichtigsten genau zu achten auf die Aussagen. Schauen wir einmal auf den Kontext. In Matthäus 24, Vers 33, da heißt es, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und man wundert sich, oh, hat Jesus hier wirklich gesagt, dass seine Wiederkunft innerhalb von einer Generation stattfindet? In Matthäus 24 unterscheidet Jesus aber zwei Ereignisse. Zum einen die Tempelzerstörung 70 nach Christus und zum anderen die Wiederkunft Christi. In seiner Ölbergrede geht er auf beides ein. Jesus spricht von der Tempelzerstörung als ein bedeutsames, vorgezogenes Gerichtshandeln Gottes. Und es ist gleichzeitig ein Hinweis auf das letzte Gericht, was kommen wird, wenn Jesus erscheint. Jesus spricht nun von dem einen Ereignis, das so nahe ist, dass es innerhalb der bestehenden Generation geschieht. Dass seine Hörer es sehen können, zuschauen können, all diese Anzeichen erkennen können und rechtzeitig darauf reagieren können. Doch kurz danach spricht Jesus dann von einem jenem Tag, nämlich dem Tag der Wiederkunft, ohne irgendeine Zeitangabe. Nur zwei Verse später sagt er, von jenem Tag aber, und das meint seine Wiederkunft, und jener Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Wenn er also sagt, es ist nahe vor der Tür, dann müssen wir im Kontext klären, meint das wirklich die Wiederkunft Christi? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass in Vers 33 das S, das nahe vor der Tür steht, das Gericht über Jerusalem und den Tempel ist und nicht die Wiederkunft Christi? Wir müssen also schauen, geht es hier wirklich um die Wiederkunft oder klingt es nur ganz ähnlich? Oder ist es nur in einer Rede, wo auch von der Wiederkunft die Rede ist, aber hier in diesem Teil, in diesem Satz geht es nun gar nicht darum. Was zeigt der direkte Kontext? Ein sehr, sehr wichtiges Mittel für die richtige Auslegung. Dann müssen wir aber auch genau auf das Wort achten. Wir haben ja schon gesehen, dass nur ein kleines Wort, das ausgelassen wird, dieses Wenn, eine kleine Konjunktion, einen ganz großen Unterschied macht. Das Wort nahe, was in den Stellen häufig hier verwendet wird, es kann sowohl eine kurze Zeit andeuten, also so wie wir das Wort nahe oder bald verwenden, es kann aber auch ein plötzliches, unerwartetes, schnell vollzogenes Erscheinen meinen. Okay. Auch die Übersetzung ist manchmal nicht immer ganz einfach, das Spektrum aufzugreifen, was in dem griechischen Wort hier steckt. Also viele Stellen, viele Aussagen über die Wiederkunft, wo Jesus davon spricht, dass er bald kommt. Es kann auch heißen, dass er plötzlich kommt. dass er unerwartet kommt. Und das passt übrigens auch gut zu der Illustration der Wiederkunft, die immer wieder verwendet wird, dass Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich, unerwartet. In diesem Sinne wird er plötzlich ganz nahe sein. Und außerdem gibt es natürlich auch Stellen, die deutlich von einer längeren Zeitspanne sprechen, bis Jesus wiederkommt. Also wir müssen auch sehen, wir dürfen uns nicht zu sehr konzentrieren nur auf die Stellen, wo es heißt, Jesus kommt bald wieder oder dass er nahe ist, sondern wir müssen auch berücksichtigen, dass Jesus selbst ganz deutlich davon gezeugt hat und Bilder verwendet hat, die anzeigen, dass es noch länger dauern wird. Also nur in Matthäus 24 und 25, also Matthäus 24, die große Ölbergrede, dort im Anschluss und dann auch im nächsten Kapitel, da bringt er drei Gleichnisse. Und alle drei Gleichnisse beinhalten, dass die erwartete Ankunft länger dauert. Ein Knecht, er glaubt schon gar nicht mehr, dass sein Herr zurückkommen wird und fängt dann an, die Mitknechte zu schlagen. Der Bräutigam lässt auf sich warten und alle 10 Jungfrauen, die ihm entgegengehen wollen, um an der Hochzeit teilzunehmen, sie alle schlafen ein. Und dann im Gleichnis der Talente, da reist der Herr in ein fernes Land und dann heißt es, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Das ist uns auch häufig gar nicht so bewusst, aber das Neue Testament spricht nicht nur davon, dass Jesus ganz bald wiederkommt, es spricht auch sehr, sehr deutlich davon, dass diese Zeit länger ist als erwartet. Und es gibt noch mehr Stellen, die anzeigen, dass die Wiederkunft nicht in absoluter zeitlicher Kürze geschieht. Doch das Neue Testament, Jesus und die Apostel, sie mahnen uns zur Wachsamkeit. Sie mahnen uns zur Wachsamkeit, weil es ganz unerwartet und schnell kommen wird. Weil eben niemand die Zeit und den Zeitpunkt kennt. Nun, einige Stellen müssen aber auch in einem größeren Zeitkontext verstanden werden. Nach neutestamentlichem Verständnis beginnen mit Jesu Tod und Auferstehung die letzten Tage. Auch das ist wichtig. Wenn man über die Endzeit nachdenkt, ist der biblische Sprachgebrauch der, dass die Endzeit beginnt mit Jesu Tod und Auferstehung. Das sind die letzten Tage. Es ist nämlich das Ende eines heilsgeschichtlichen Ablaufes. Christus, der lang erwartete Messias, er ist gekommen, ein für allemal. In seinem Leben und Sterben hat er den großen Kampf gekämpft, den Endgegner bereits besiegt. Er hat die Sünde und den Teufel und den Tod besiegt. In seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt hat er nun die Endzeit des jetzigen Zeitalters eingeläutet und das Kommen des Neuen in Bewegung gesetzt. Und es überlappt sich, wenn man so will. Das alte Zeitalter, es vergeht. Und das neue Zeitalter, es kommt mit dem Reich Gottes. Jesus, er sammelt sein Volk, die christliche Gemeinde aus allen Nationen und Sprachen. Wir sind in den letzten Tagen. Ja, auch wenn es komisch klingt, seit den letzten 2000 Jahren befinden wir uns in den letzten Tagen. Das ist der biblische Sprachgebrauch. Doch wichtig ist zu wissen, Jesus hat volle Kontrolle. Er ist der König, der bereits alle feindlichen Heere besiegt hat und er steht vor der Stadt, bereit, sie endgültig einzunehmen. Er ist nicht weit entfernt. Es stehen nicht noch feindliche Heere und Hindernisse und Widerstände im Weg. Nein, er steht mit seinem Heer direkt vor der Stadt. Und wann immer er will, kann er die Stadt übernehmen. Wann immer er will. Jakobus 5, Vers 8, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jesus ist nahe. Und das bedeutet nicht, dass wir zeitliche Berechnungen anstellen sollen. sondern wir sollen verstehen, die Chronologie der Heilsgeschichte Gottes ist schon kurz vor dem Ende. Heilsgeschichte, steht nichts mehr im Weg. Jesus hat alles vollbracht. Er steht direkt vor der Tür. Darum ist Jesu Ankunft nahe. Aber schließlich warnt uns die Bibel auch sehr scharf vor gefühlten Umständen. Zu sehr auf gefühlte Umstände, auf dieses gefühlte Wissen zu achten und daraufhin zu zweifeln. Petrus weiß in 2. Petrus 3, dass es Spötter gibt, die denken, Jesus komme gar nicht mehr wieder. Weil es jetzt ja schon so lange her ist. Sie hätten ja viel früher damit gerechnet. Doch er erklärt, unser Zeitempfinden ist nicht unbedingt mit Gottes Plan übereinstimmt. Und wir haben oft nicht die Einsicht, warum Jesus die Stadt noch nicht einnehmen will. Warum er noch verzögert oder warum er geduldig wartet und es wie eine Verzögerung aussieht. Nun, Petrus erklärt, wisst ihr, es nützt uns. Jesus ist geduldig. Das Evangelium soll alle Nationen, Sprachen und Länder erreichen. Alle Auserwählten sollen zum Glauben kommen. Jesus wartet geduldig. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Es fühlt sich vielleicht so an, als würde da irgendwas dazwischen gekommen sein, als würde irgendetwas aufhalten. Aber so ist es nicht. Es ist die Gnade Jesu. Jesu Wiederkunft und sein Gericht, sie kommen zur rechten Zeit. Es ist Geduld und Gnade, dass er noch nicht gekommen ist. Aber nichts hält ihn auf. Er ist nahe. Lasst euch in euren Herzen nicht verunsichern. Ein vierter Punkt. Warum sind falsche Gerüchte so gefährlich? In unserem Predigtext sehen wir sehr anschaulich, was falsche Verständnisse und Gerüchte bewirken. Es führt nämlich zur Missachtung der eigentlichen Lehre. Jesu Anweisung an Petrus war doch sinngemäß: Denk nicht über Johannes nach, sondern achte auf dein eigenes Glaubensleben. Folge du mir nach. Dieses Gerücht, dieser Jünger stirbt nicht, dieses Gerücht bewirkte genau das Gegenteil. Plötzlich dachten und sprachen die Jünger erst recht über Johannes. Plötzlich achteten sie erst recht auf Johannes und denken, oh, der stirbt nicht, bis Jesus kommt. Dieser Jünger wird nicht sterben. Also, anstatt auf die eigene Nachfolge zu schauen, beobachteten einige Christen in der Folge genau den Johannes. Beobachteten genau, wie es ihm geht, weil sie erhofften, an ihm zu erkennen, wann Jesus wiederkommt. Dass er die Skala ist, wo man errechnen kann, wann Jesus wiederkommt. Aber Jesu Aufforderung war, achtet nicht auf ihn, sondern folgt mir nach. Falsche Gerüchte führen zum Ungehorsam. Falsche Gerüchte führen zur Missachtung des eigentlichen Trostes, der eigentlichen Warnung, der eigentlichen Lehre, die in der biblischen Aussage steckt. Falsche Gerüchte, sie hindern, dass wir auferbaut werden, ermutigt werden, Gott so nachzufolgen, wie er es uns anweist. Außerdem führen falsche Gerüchte zu Verwirrung und Streit unter Christen. Johannes ist gestorben. Er wurde alt, ja. Er wurde vermutlich älter als alle anderen Apostel, aber er ist gestorben. Übrigens auch nach viel Leid, Gefangenschaft und Widerstand. Aber als er gestorben ist, waren viele Christen völlig verwirrt. Sie rechneten doch so fest damit, dass Jesus wiederkommt bis zu diesem Datum, vor dem Sterbedatum Johannes. Und dabei vertrauten sie auf ein falsches Verständnis, auf eine falsche Hoffnung und wurden deshalb ganz bitter enttäuscht. Endzeitfragen und Endzeitlehren haben schon viele Gemeinden gespalten, viele Christen verwirrt und verunsichert, völlig auf einen falschen Weg geführt. Nun, es gibt Spaltungen, die sind notwendig, weil es notwendig ist, dass man sich an dem Wort Gottes hält. Und da, wo es in einer Gemeinde Strömungen gibt, die sich nicht mehr an das Wort Gottes halten wollen, die irgendwelchen falschen Lehren nachgehen wollen, ist Spaltung manchmal notwendig. Das sagt Paulus den Korinthern. Aber wie viele Gemeinden haben sich gespalten aufgrund der Frage, ob die Gemeinde in den Himmel entrückt wird, vor oder nach der siebenjährigen Trübsal oder irgendwann mitten da drin? Und das macht mich traurig. Warum? Weil ich glaube, dass beide Parteien die Lehre der Entrückung und Endzeit falsch verstanden haben. Dass beide Parteien die Aussagen der Schrift verdreht haben und falschen Gerüchten gefolgt sind. Dass solche Spaltungen vollkommen unnötig waren. Wie unnötig ist also dieser Streit? Wie unnötig all diese Verwirrung? Wie unnötig all diese Verwerfung? Und außerdem, falsche Gerüchte, sie bringen unnötigen Spott der Ungläubigen. Von Anfang an gab es in der Christenheit schon immer irgendwelche Rechenkünstler, die Jesu Worte nicht ernst genommen haben, dass weder Tag noch Stunde dem Menschen offenbart ist. Ja, es gibt dann welche, die sind dann sogar so spitzfindig, dass sie sagen, ja, okay, Tag und Stunde kann man vielleicht nicht errechnen, aber dafür Jahr und Monat. Ich weiß nicht, ob jemand mal zusammengetragen hat, wie viele falsche Datumsberechnungen es allein in der christlichen Kirche schon gegeben hat. Es ist zum Haare ausraufen. So deutliche Stellen der Schrift. Und es wird einfach übergangen aus Neugierde. Und ganz zu schweigen auch von all den Sekten wie die Zeugen Jehovas und so weiter, die darin auch Meister sind. Und natürlich lagen alle Berechnungen falsch. Natürlich. Aber wie viele Christen wurden verwirrt und verunsichert? Und wie viel Spott gab es von den Ungläubigen, und zwar zu Recht? Wie viel Spott kam über die Christenheit zu Recht aufgrund von solchen törichten Berechnungen, die völlig am Wort Gottes vorbeigehen? Und wir müssen wissen, es gab Männer darunter, die Vorhersagen über die Wiederkunft Christi gemacht haben, die durchaus ernsthafte Christen waren, die in vielen Bereichen Vorbilder waren, die Bibel kannten. Das Christentum wird aufgrund solcher falschen Gerüchte als naiv, als leichtgläubig, auf einer Stufe mit den billigsten Verschwörungstheoretikern genannt. Und was so traurig ist, es ist zu Recht, es ist verständlich. Aber damit werden so viele biblische Lehren gleich mit in den Dreck gezogen, mit verachtet. Sollte das Wort Gottes verlästert werden aufgrund unserer falschen Gerüchte? Ich möchte einige wenige Anwendungen geben, die alle mit der einen Sache zu tun haben. Halte dich an der tröstlichen und gewissen Lehre von der Wiederkunft Christi. Das ist die wichtigste Anwendung. Halte dich an der tröstlichen und gewissen Lehre von der Wiederkunft Christi. Was bedeutet das? Folge Jesus nach, denn er wird wiederkommen. Also etwas, was die Bibel klipp und klar bezeugt, wo es keine Meinungsverschiedenheit, wo es keine Verständnisschwierigkeiten geben darf unter Christen. So deutlich ist die Bibel, Jesus kommt wieder. Und ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Jesus kommt wieder. Und unser Leben als Christ soll daraufhin ausgerichtet sein. Sei geduldig. Sei bereit, Leid zu ertragen, wenn es sein muss. Erkenne, dass diese Welt vergehen wird. Also richte nicht dein ganzes Herz auf die Dinge dieser Welt, auf das, was vergeht. Christus hat schon die Sünde und den Tod und den Teufel besiegt. Und er wird wiederkommen als ein glorreicher König. Und alle werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen und Rechenschaft abgeben mit dem, was sie getan haben im Leib. Darum sorge dich um deine Seele. Hier und heute, jetzt. Sorge dich um deine Seele. Achte darauf, folge ich Jesus nach? Glaube ich an ihn? Habe ich erkannt, habe ich diese Gewissheit, dass er mir meine Sünden vergeben hat? Achte nicht auf deinen Nachbarn, auf deinen Arbeitskollegen, auch nicht auf deinen Bruder oder deine Schwester. Als erstes achte auf deine eigene Seele. Folgst du Jesus nach? Er wird wiederkommen. Das macht etwas aus. Achte auf dein Glaubensleben. Erwarte und erhoffe den ewigen Lohn des Himmelreiches. Jesus kommt wieder. Und ein zweites, tröste dich an Jesu souveränem Willen. Jesus sagt zu Petrus hier, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Nun, wir haben schon gesehen, es ist eine Übertreibung. Es ist eine Zurechtweisung. Wir haben verstanden, was es meint. Und dennoch sehen wir hier, der Wille und die Macht Christi ist bestimmt. Der Wille und die Macht Christi ist souverän und bestimmend. Nicht irgendwelche politischen Ereignisse oder irgendwelche Machenschaften, nicht irgendwelche Verschwörungstheorien im Untergrund, keine Taten von Menschen, keine Absprachen, keine Bündnisse, keine geistlichen Mächte entscheiden über Jesu Kommen. Jesus ist absolut souverän. Er steht vor der Stadt und wenn er will, wird er kommen. Wenn er will. Der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben über Leben und Tod. Er hat dem Sohn alle Macht gegeben über Himmel und Erde und über das Gericht. Und sobald Jesus das Zeichen gibt, wird der Engel die letzte Posaune erschallen lassen. Und Jesus wird plötzlich wiederkommen. Es ist sein Rettungswille, sein weiser Ratschluss, der diese Zeit des Wartens bestimmt. Und das darf uns trösten. Wir müssen nicht auf alle Ereignisse in der Weltgeschichte achten, um daraus zu sehen, was jetzt noch hindert, was noch aussteht. Wir müssen nicht irgendwelche Dämonen oder Geister wegbeten, damit Jesus wiederkommen kann. Es ist sein Wille. Und daran können wir uns trösten. Wenn er wartet, dann tut er es aus einem guten Grund. Ein drittes. Erwarte das Leben im Glauben an Christus. Johannes ist gestorben. Und vermutlich werden auch wir sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Was möglich ist. Was möglich ist. Doch wir dürfen, ob wir nun leben oder sterben, wir dürfen wissen, dass Jesu Kommen für alle, die an ihn glauben, Leben bedeutet. Ja, also die Jünger, sie verbreiteten dieses falsche Gerücht, jener Jünger stirbt nicht. Das war ein falsches Gerücht. Aber es ist eine biblische Lehre. Alle, die glauben, werden leben, wenn Christus kommt. Er wird alle Jünger, die er liebt und die er auserwählt hat, auferwecken am letzten Tag und sie werden leben und leben bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Erwarte das Leben im Glauben an Jesus Christus. Und ein letztes, erwarte wachsam Christi kommen. Jesus ruft immer wieder zur Wachsamkeit auf, wenn er von seiner Wiederkunft spricht. Er ruft zur Wachsamkeit auf, weil sein Kommen nahe ist. Es ist nahe vor der Tür. Er kann plötzlich und zügig kommen. Er wird kommen, wenn viele es nicht erwarten. Und die Bibel ermahnt uns, lebt so, dass es euch nicht auf den falschen Fuß erwischt. Lebt so, dass ihr nicht im Schlechten überrascht werdet. Ich kenne einen Mann, der hat mit dem Trinken aufgehört. Aufgrund dieser Lehre, dass er sagte, wenn Jesus plötzlich wiederkommen kann und ich bin gerade betrunken, was für eine Schmach wäre das? Es gibt Christen, die achten auf politische Neuigkeiten aus Israel, sind über alles informiert, suchen in Politik, in Gesellschaft, in Naturphänomenen, in jedem Gewitter, in jedem Erdbeben, in jeder Überflutung nach Hinweisen auf die Wiederkunft Christi. Es gibt sogar eine 24-Stunden-Webcam auf den Ölberg gerichtet, wo Jesu Wiederkunft erwartet wird. Nun bedeutet es, Jesus wachsam zu erwarten, indem ich 24 Stunden lang auf den Bildschirm gucke, der auf die Kamera, der auf den Ölberg gerichtet ist. Nun, das meint Jesus sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Wir erwarten sein Kommen, indem wir treu im Glauben wandeln, indem wir Jesu Wort nachgehen, folge du mir nach. Ein ordentliches Leben führen. Den Thessalonichern, die aufgehört haben zu arbeiten, weil sie Jesu Kommen ja jetzt jederzeit erwarteten, gibt Paulus diesen weisen Rat, okay, wenn ihr schon nicht arbeiten wollt, hört doch auch mal mit dem Essen auf, so, weil ihr Jesu Kommen ja so nah erwartet, dann müsst ihr auch nicht mehr essen. Mal gucken, wie lange ihr das aushaltet. Lebe ein ordentliches Leben im Glauben. Lass dich nicht beschweren durch Sünden und Begierden, durch Ausschweifungen. Lukas 21, Vers 34, da sagt Jesus, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Ja, achte auf dein Leben. Womit du dich beschäftigst, deine Lebenssorgen, wie sehr sie dich vereinnehmen. Und zur Wachsamkeit gehört auch, nicht leichtfertig falschen Gerüchten und Lehren nachzugehen, sondern dabei auf die klaren Aussagen der Schrift zu achten. Nicht falschen Gerüchten nachzugehen und das Entscheidende zu missachten. Lukas 21, Vers 8. Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Es gehört zur Wachsamkeit, wovon so viel geredet wird unter diesen Endzeitspezialisten. Es gehört zur Wachsamkeit, eben gerade nicht jedem falschen Gerücht nachzulaufen. Wachsam und erwartungsvoll wollen wir sprechen, Herr, komme bald. Möge er uns bis zu jenem Tag treu in der Nachfolge finden. Ich will noch den letzten Abschnitt aus unserem Glaubensbekenntnis vorlesen. Im letzten Abschnitt aus dem Kapitel 32, das jüngste Gericht, hier heißt es, So wie Christus möchte, dass wir fest davon überzeugt sind, dass ein Tag des Gerichts kommen wird, damit dadurch einerseits alle Menschen von der Sünde abgeschreckt werden und andererseits die Gottesfürchtigen in ihrer Anfechtung größeren Trost erfahren, so wird er auch diesen Tag den Menschen unbekannt sein lassen, damit sie alle fleischliche Sicherheit abschütteln und stets wachsam sind, da sie nicht wissen, zu welcher Stunde der Herr kommen wird, und damit sie immer bereit sind zu sprechen: Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.